Ja, wir sind beim Verschwinden der Verantwortung, bei der Frage, warum hat der Präsident Truman den Befehl zum Abwurf der Bombe gegeben? Letztes Mal habe ich schon einige Stücke des Zusammenhangs versucht aufzuklären. Unter anderem ging es um die Genese des Ost-West-Konflikts, dann um die technische Substitution der verstreuten Kampfkraft in einem einzigen Ding, das Problem demokratischer Staaten, sich überhaupt auf ein lang andauerndes Gemetzel einzulassen, das eben eine Intervention mit Landstreitkräften bedeutet hätte, das Problem der Stimmung im Lande, der Nachrichten, der Medien, die eben ein Bild des Krieges vermitteln. Ich habe auch schon Paul Virilio eingeführt und seine wichtige Arbeit Krieg und Kino, Logistik der Wahrnehmung. Darin geht es um die Parallelentwicklung von Medien, also Imaginationsindustrien und Kriegstechnologien, Medientechnik und Kriegsszenarien. Für Virilio gehört die Atomexplosion und das, was er Informationsexplosion nennt, gehört zusammen. Er schreibt, ich zitiere, mit den ersten Raumwaffen des Zweiten Weltkriegs und dem Blitz von Hiroshima wird das Kriegstheater ersetzt durch die Theaterwaffen. Ein zwar veralteter, für die Situation aber aufschlussreicher Begriff, den die Militärs da verwenden. Also das Kriegstheater wird ersetzt durch Theaterwaffen. Die Geschichte der Schlachten, fährt er fort, ist zunächst die der Metamorphosen ihrer Wahrnehmungsfelder. Anders gesagt, geht es im Krieg weniger darum, materielle, territoriale, ökonomische Eroberungen zu machen, als vielmehr darum, sich der immateriellen Felder der Wahrnehmung zu bemächtigen. Da die modernen Kriegsparteien darauf abzielen, die Gesamtheit dieser Felder zu besetzen, liegt die Feststellung nahe, dass der ideale Kriegsfilm nicht unbedingt irgendein bestimmtes kriegerisches Geschehen wiedergeben müsste, da der Film von dem Moment an, da er in der Lage ist, Überraschungen, technische und psychologische, hervorzurufen, selbst in die Kategorie der Waffen gehört. So ist es durchaus kein Zufall, dass der Anstieg der Farbfilmproduktion mit dem Zweiten Weltkrieg zusammenfällt. Zitat Ende. Ja, Paul Virilio, das ist eine spannende Parallelgeschichte von Krieg und Kino. Das will ich Ihnen jetzt nicht weiter vorführen. Sie haben einen Eindruck davon, wo es geht. Das können Sie bei Virilio selber nachlesen. Oder Sie können auch die großartige Studie von Stefan Kaufmann hier aus Freiburg, im Freiburger Institut für Soziologie, dazu nehmen, der sozusagen von Virilio inspiriert den Zusammenhang von Kommunikationstechnik und Kriegführung als Stufen telemedialer Rüstung ausführlich untersucht hat. Ich möchte jetzt mit dem Exkurs über das Bomben noch etwas weitermachen. Sie erinnern sich noch an die futuristische Situation von Marinetti und dem Carlo Maria Piazza, der, wie gesagt, zum ersten Mal von einem Flugzeug aus, nachdem man vorher natürlich von Fesselballons und anderen auch schon immer mal was abgeworfen hatte, aber der zum ersten Mal von einem Flugzeug aus Bomben geworfen hatte, dann den erinnern Sie sich, der Kommandant dieses ersten italienischen Luftwaffenbataillons, dem der Piazza angehörte, der hieß Giulio Duet. Giulio Duet. Das ist ein nicht nur hochwichtiger Krieger, sondern auch ein hochwichtiger Schriftsteller. Schon 1910 hat er mit einer Schrift heftige Debatten über die Möglichkeit der kriegerischen Verwendung des Flugzeugs ausgelöst. Im Libyenkrieg hat er dann dem Hauptmann Piazza den Befehl zum Abwurf gegeben. Und es lohnte sich überhaupt nicht, über diesen Mann zu sprechen, wenn er nicht inspiriert durch die Flugträume der italienischen Futuristen ein Werk geschrieben hätte, das in Deutschland und Amerika zur Bibel der Militärs wurden. Ein Buch, das eben auch nach Hiroshima noch für die Begründung der westlichen Doktrin der massiven Vergeltung hergehalten hat, also eben jener Overkill-Mentalität, die sich seit den 60er Jahren dann zur Flexible Response aufgelockert hat, zur Pluralisierung auch von Interventionen aus der Luft. Und das Buch heißt Il Dominio dell'Aria, erschien 1921 in italienischer Sprache, die deutsche Übersetzung 1935 unter dem Titel Luftherrschaft. Dieses Buch ist einfach enorm wichtig, weil es die Wirklichkeit vorgedacht hat und auch mitgeholfen hat herzustellen, in der wir seitdem leben. Ja, Gedanken sind bekanntlich frei, Fantasien auch, aber eben nicht folgenlos. Und was Douet 1921 gedacht hat, hatte eben immense Folgen. Am besten lese ich Ihnen etwas daraus hervor, dann können Sie das ermessen. Kapitel 1, die neue Form des Krieges, fängt an, ich zitiere, der Luftraum, dem Menschen durch die Luftfahrt als neues Wirkungsfeld erschlossen, musste zwangsläufig auch zum Kampfraum werden. Wo Menschen aufeinandertreffen können, ist Kampf unvermeidlich. Das ist der Einstieg. Und die Frage ist, was wird nun anders, wenn Menschen fliegen können? Da schreibt er, ich zitiere, solange der Mensch unerbittlich an die Erde gefesselt war, waren also von Natur aus auch jeder kriegerischen Tätigkeit die durch die Erdoberfläche bedingten wesentlichen Eigenschaften auferlegt. Die Kriegstätigkeit war und wird im Prinzip durch zwei einfache entgegengesetzte Bestrebungen bestimmt. Einerseits ein bestimmtes Gebiet der Erdoberfläche zu besetzen, andererseits diese Besetzung zu verhindern. Um zu siegen, musste man erst die feindliche Verteidigungslinie durchbrechen. Die modernen Kriege, die mit allen Reserven der kämpfenden Nationen ausgefochten werden, führen, wie dies der Weltkrieg, gemeint jetzt natürlich der Erste Weltkrieg, bereits in seiner hauptsächlichen Phase dem Stellungskrieg gezeigt hat, zu Ausdehnungen der Kampffronten sowohl in der Länge als auch in der Tiefe, die eine entscheidende Durchbruchsmöglichkeit ausschließen. Hinter diesen Kampffronten konnte der Krieg seine Wirkungen nicht unmittelbar ausüben. Dadurch entstand eine begrenzte Kampfzone. Die Kämpfer bildeten im Gegensatz zum friedlichen Bürger des Hinterlands eine Kategorie für sich. Es gab sogar einen gesetzlichen und völkerrechtlichen Unterschied zwischen Kriegsführenden und Nichtkriegsführenden. So trat sogar im Weltkrieg, obwohl dieser im Grunde ganze Völker anging, der Fall ein, dass in Zeiten, da eine Minderheit von Volksgenossen kämpfte, die Mehrheit verhältnismäßig friedlich lebte, wenn man von den Auswirkungen der Blockaden absieht, und arbeiten konnte, um der Kampffront militärisch, technisch und wirtschaftlich zu helfen. Und dann fährt er fort, der Raumkrieg, so nennt er das, der Raumkrieg, macht diesen Zustand hinfällig. Die Luftwaffe ist von der Erde unabhängig. Der Krieg kann seine Wirkung nunmehr fast unbeschränkt über das gesamte feindliche Gebiet hinaustragen. Es gibt keine begrenzte Kampfzone mehr. Sie wird einzig und allein von den Landesgrenzen der kämpfenden Nationen bestimmt. Nirgends in den miteinander im Kampf befindlichen Gebieten gibt es Räume, wo das nationale und wirtschaftliche Leben in Sicherheit seinen ungestörten Gang gehen kann. Alle Volksgenossen der kämpfenden Nation sind Kämpfer, da sie ausnahmslos unmittelbaren Angriffen des Feindes ausgesetzt sind. Zitat Ende. Das ist 1921 geschrieben. Das Entscheidende der neuen Form des Krieges ist eben, es gibt keine begrenzte Kampfzone mehr. Der Krieg totalisiert sich. Alle sind Teilnehmer. Die Raumordnung, die Jahrtausende galt, die Erdoberfläche mit Berg- und Wasserhindernissen und Befestigungen, das muss jetzt alles ganz anders gedacht werden. Auch der politische Raum ändert sich dadurch, der Raum des politischen Einflusses. Es geht jetzt eben auch aus der Luft. Und weil es auch aus der Luft geht, muss man eben auch tief unter die Erde. Die Bunker werden größer und tiefer, sowohl die wirklichen Bunkerbauten wie die imaginierten Bunker in den Köpfen und Seelen der Menschen. Eine weitere Folge bei Duhett, ich zitiere, die fortschreitende Entwicklung der Luftwaffe, sowohl durch Technik als auch durch neue Gesichtspunkte ihrer taktischen Verwendung, muss unweigerlich zu einer fortschreitenden Entwertung aller anderen Waffen führen. Zitat Ende. Das ist ein wichtiges Moment gedacht hier. Die Superwaffe. Es gibt so etwas wie eine Superwaffe, die alle anderen Waffen entwertet. Der technische Krieg im totalen Raum, Luft, natürlich unter der Erde, alles das läuft auf eine Waffe zu und lässt alle anderen Waffen als zurückgebliebene Primitivmittel zurück. Das ist auch ein Merkpunkt für später, wenn wir zu Kulturtheorien kommen, die die Primitivmittel wieder ins Zentrum setzen, zum Teil die Primitivmittel rehabilitieren. Primitivmittel, zum Beispiel Steine werfen. Urmenschlich, seit der Steinzeit schon. Ne? Primitivmittel, oder filzen Sie heute mal eine Grundschulklasse. Ne? Oder 11. September, mit einem schlichten Messer ist das gemacht worden. Primitivwaffen, mit einem schlichten Messer. Oder denken Sie an die Waffen der kleinen Leute, die Autobombe. Ne? Da haben wir ganz andere Entwicklungen. Aber von dieser postmodernen Rehabilitation der Primitivwaffen jetzt mal zurück zu Duhett. Bleiben wir bei ihm. Keine begrenzte Kampfzone mehr. Entwertung aller anderen Waffen. Und dann gibt es noch eine dritte Neuigkeit des Luftkriegs 1921. Da schreibt er rückblickend auf den Weltkrieg, ich zitiere, das Zerstörungswerk des Weltkrieges war ungeheuer. Die Völker überstanden es buchstäblich nur aus dem einen Grunde, dass diese Zerstörungen sich auf einen großen Zeitraum verteilten, sodass die materiellen und moralischen Verluste immer wieder ersetzt werden konnten. Die häufigen, aber niemals tödlichen Wunden, die der militärischen und wirtschaftlichen Front geschlagen wurden, hatten stets Zeit zu vernarben. Die Hälfte aller durch den Krieg verursachten Verwüstungen hätte zu einem Abbruch der Feindseligkeiten führen müssen, wenn sich diese Kriegsschäden auf einen Zeitraum von 3 Monaten zusammengedrängt hätten. Der vierte Teil hätte vermieden werden können, wenn sie in 8 Tagen erfolgt wären. Zitat Ende. Also die Kriege aus der Luft, sie werden schneller, eine andere Ökonomie taucht auf, sie ziehen sich zu einer großen demoralisierenden Verwüstung zusammen, 1921 gedacht und dann natürlich nach 1945 zusammen zu einem Augenblick eben der atomare Erstschlag. Duhetts Resümee von 21, ich zitiere, die Luftwaffe schafft nicht nur eine neue Situation, sie dreht die Grundsätze und Erfahrungen des Weltkriegs, immer der erste gemeint natürlich, sie dreht die Grundsätze und Erfahrungen des Weltkriegs vollkommen um, da sie die Vorteile der Angriffstaktik in höchstem Grade steigert, die der Verteidigung verringert, ja fast völlig zunichte macht. Sie raubt dank ihrer schnellen und entscheidenden Kampfkraft dem nicht zweckmäßig gerüsteten Gegner die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Gegen diese neue Waffe gibt es keinen Schutzpanzer. Sie vermag schnell und unvermutet schon mit dem ersten Schlag den Todesstoß bis ins Herz des Gegners führen. Diese Umwälzungen auf strategischem, taktischem und wehrpsychologischem Gebiet gestalten die Durchführung von Feldzügen leichter, machen Kriege wahrscheinlicher und zwingen zur Klarstellung jener Momente, die in wirklich wirksamer Weise eine erfolgsversprechende nationale Verteidigung ermöglichen. Zitat Ende 1921. Halten wir die wichtigsten Gedanken fest. Wo Menschen aufeinandertreffen können, ist Kampf unvermeidlich. Und jetzt eben mit dem Flugzeug können sie das in der Luft. Das verändert das vertraute Bild des Krieges, Hinterland mit Zivilbevölkerung und kämpfende Front. Diese Raumordnung ist vorbei. Jetzt gibt es nur Kämpfer. Die Bevölkerung sind Geiseln der Drohung aus der Luft. Mit dieser neuen Dimension der Luft als Schlachtfeld entstehen Kriege, so seine These, die auf eine Waffensorte zulaufen. Weil du hättest das Flugzeug, von denen es damals gar nicht so viele gab. Später wird es der unbemannte Flugkörper sein, die Rakete, dann der Krieg der Sterne, die satellitengestützten Laserwaffen am Himmelszelt etc. Fortschreitende Entwertung aller anderen Waffen. Und der dritte Gesichtspunkt, die Kriege beschleunigen sich. Es geht jetzt ganz schnell und ganz total, ganz schnell, sodass die Zeit zum Vernarben der Wunden fehlt und der plötzliche Terror, die Informationsexplosion würde Virilio das nennen, der plötzliche Terror, der Schock zur Kapitulation führt. Am Ende seines Buchs beschreibt er dann sozusagen planspielartig einen utopischen Krieg, so wie er sich das vorstellt. Dieser Krieg dauert überhaupt nur 2 Tage. Viertens schließlich, die Vorteile des Angriffs werden im höchsten Grade gesteigert. Entscheidend wird der Erstschlag. Und auf ihn konzentrieren sich überhaupt alle Überlegungen. Und wer in den 60er oder 70er Jahren mal Militärs danach gefragt hat, ja, was ist denn eigentlich am zweiten Tag, am dritten Tag, was ist denn the day after? Ja, nichts, keine Antwort. Militärisch waren nur die ersten Sekunden und Minuten. Ja, meine Damen und Herren, das Schwinden der Verantwortung. Wir sind dabei, die Dimensionen von Hiroshima auszuloten. Trumans Problem im Pazifik. Die bösen Japaner, die sollten eben besiegt werden, aber möglichst kurz und effektiv, ohne die langen Zeiten mit den täglichen Opfern und den Medienberichterstattungen, dem Tod amerikanischer Soldaten auf dem Schlachtfeld. Was heißt das, solches in die Länge ziehen für die Frage der Verantwortung? Je mehr sich das in die Länge zieht, dieses in die Länge ziehen, führt ja dazu, dass Fragen nach der Verantwortung für das, was da geschieht, geöffnet werden. Es entsteht ein Zeitraum. Es entsteht auch ein Zeitraum für mögliche ethische Problematisierung. Das können wir jetzt sehr gut beobachten in der ganzen Frage des Einsatzes der Bundeswehr in Afghanistan, was der Zeitraum dafür eine Rolle spielt. Wo rasch gesiegt wird, kommen Verantwortungsfragen nicht in dem Maße so leicht zum Zuge. Das Siege überblenden das. Niederlagen genauso, wo es fix geht. Nicht? Verschwinden der Verantwortung ist auch ein Prozess, in dem der Reflexion über das, was da geschieht, sozusagen in dem Beobachten, wie es da vor sich geht, dieser Frage der Verantwortung soll möglichst wenig Zeitraum gegeben werden, möglichst wenig Platz gegeben werden. Ich nenne das die Verknappung von Verantwortungsdimensionen. Ein Landkrieg gegen Japan, das konnte sich eben ein freies Land wie die USA, in denen Regierungen gewählt werden mussten, sich einfach nicht leisten angesichts der entwickelten Medienindustrie. Time Magazine mit Fotos und Bildern. Das war damals sozusagen der Hit in dem Bereich. Stalin, der totalitäre Diktator, hätte sich das leisten können. Er hätte sich natürlich einen Landkrieg leisten können. Er hatte ja niemand wirklich gegenüber, dem er irgendetwas zu verantworten hatte. Heute kommt mit jeder Interventionsdebatte kommt diese Frage der technischen Verknappung von Verantwortung wieder auf den Tisch. Und Sie lesen ja auch in der Zeitung immer die Alternativen. Was sollen wir machen? Wenn Sie sich noch an den Irakkrieg erinnern, Einrichtung von Flugverbotszonen, Angriffe auf Landstellungen aus der Luft, Abwerf von Hilfsgütern aus der Luft. Das ist sozusagen immer die Hiroshima-Linie gewesen, aus der Luft, nicht? Immer auch sehr stark US-amerikanische Ideen gewesen. Oder die Alternative, Interventionen auf der Erdoberfläche, sich ins Land begeben, Kämpfe von Haus zu Haus, von Berg zu Berg. Landnahme nannte man das früher, eigentlich ein eher alteuropäisches Modell, der Einsatz der Körper, Wiederkehr des Kampfes auf Leben und Tod mit dem ganzen gefährlichen und prekären Verantwortungsdiskurs, der aus diesen Szenen entstehen kann, je mehr sie sich in die Länge ziehen. Und meine Damen und Herren, das ist heute ja alles auch noch kaum noch zu trennen vom Fernsehen, vom Kino, von den Farbbildern, eben von den Informationsexplosionen, die in Demokratien stattfinden und die eben die Stimmung der Wähler oder man kann sagen ihre Chancen einer ethischen Problematisierung regulieren. Ohne Fernsehbilder keine Interventionsbereitschaft. Aber die Bilder, die gesendet werden, können sich verändern. Der Film kann eine unerwartete Wendung nehmen, wie es in der Vergangenheit passiert ist. Zuerst die Bilder der verhungernden Bevölkerung in Somalia und dann ein paar Tage später die Bilder von gegen UNO-Truppen demonstrierende Menschen. Und mit Virilie muss man fragen, ist das schon die Überlegenheit der Projektion vor dem Projektil? Die atomare Abschreckung beruhte auf der Geschwindigkeit des Transportmittels der Bombe. Und parallel dazu läuft die Geschwindigkeit der Telekommunikation. Das Echtzeittheater von CNN-Chef Ted Turner im Golfkrieg ist vielleicht auch weiterzuentwickeln. Sie erinnern sich vielleicht an dieses Echtzeittheater, wo live im Fernsehen die Kameras Bilder der fahrenden Panzer berichteten. Man konnte als teilnehmen. Der Souverän, der Wähler, das Gewissen hat da direkt teilgenommen. Und technisch ist es ja eigentlich auch kein Problem, dass der Wähler mit seinem Gewissen, mit Fernbedienung dann auch einfach abdrückt auf die Bösewichte, die der Film zeigt und die dann auf dem Projektil montierte Kamera zeigt dann auch den Erfolg. Warum nicht? Ein Volk von Ego-Shootern, das wäre ja auch vielleicht zu weit vorgegriffen, würde ich sagen, natürlich. Ja, meine Damen und Herren, ich schließe diesen Exkurs und zugleich auch den Abschnitt über Truman ab, der den Befehl zum Abwurf der Hiroshima-Bombe gab, und ich komme zu dem nächsten Verantwortlichen. Ja, Leute, die Befehle geben wie Truman, die brauchen eben auch andere, die Befehle ausführen. Nach dem Abwurf der Atombombe über Hiroshima und Nagasaki ging das Gerücht durch die Weltmedien, einer der Hiroshima-Piloten sei ins Kloster gegangen, um im Gebet Vergebung für seine Schuld zu suchen. Nun, das hat sich herausgestellt, das war eine Legende, eine christliche Legende über das, was sich erwartungsgemäß hätte ereignen müssen, wenn man zu dem Piloten irgendwie eine christliche Geschichte, weihnachtliche Geschichte formulieren wollte, in dem das Wort Verantwortung vorkommt. Die Hiroshima-Piloten wurden gefeiert, dekoriert. Der vermeintliche Klostergänger entpuppte sich dann doch als Karrierist, der Direktor einer Schokoladenfabrik wurde. Aber es gab Ausnahmen, und die bekannteste Ausnahme wurde Claude Robert Easterly. ...1918 geboren, 1978 gestorben. Hier haben Sie ein Foto von ihm. Easterly war der Kommandant des Wetterflugzeugs Straight Flush über Hiroshima, das davor flog und der Enola Gay, dem Flugzeug mit dieser Bombe namens Little Boy, das Go-Ahead-Zeichen gab. Also Easterly war, wie soll man sagen, er war mittelbar Beteiligter. Es ist deshalb interessant, weil es eine typische Form, vielleicht sogar eine generalisierte Form für Verantwortungsfragen in komplexen Gesellschaften ist. Mittelbar beteiligt. Mittelbar beteiligt. Sie können viele Prozesse der letzten Jahre mit dieser Kategorie sehen. Mittelbar beteiligt. Nicht? An Bologna-Prozess waren ja auch alle mittelbar beteiligt. Ne? Mittelbar beteiligt. Verantwortlich war so richtig niemand. Mittelbar beteiligt. Okay, deshalb dieser Typus, es geht um diesen Typus. Es lohnt sich, sich das genauer anzusehen, diese Geschichte von Italy etwas zu studieren. Den ersten Tag nach dem Ereignis über Hiroshima sagt er nichts, er schweigt. Schlachtenmüdigkeit nennen das seine Vorgesetzten. Dann normalisiert sich das bei ihm. 1947 Abmusterung, da macht er einen Versuch auszuwandern. Dann kommt er aber wieder zurück und versucht mit seiner Frau, Haus, Garten, Kindern, bescheidenen sozialen Aufstiegsmöglichkeiten irgendwie normal zu leben. Das klappt tagsüber, aber nachts steigen dann entsetzliche Bilder auf. Dann helfen die Drinks und die Pillen nicht mehr. In einem biografischen Bericht heißt es, um diese Zeit fängt er an, Geldscheine in Kuverts zu stopfen und nach Hiroshima zu schicken, Briefe nach Japan zu senden, in denen er sich abwechselnd bezichtigt und entschuldigt. Auch das hilft nicht. So versucht sich Italy 1950, also dem Jahr, in dem Präsident Truman bekannt gab, Amerika werde nun eine noch viel stärkere Waffe als die Atomwaffe, nämlich die Wasserstoffbombe bauen, versucht er in einem Hotelzimmer in New Orleans mit Schlafmitteln sich das Leben zu nehmen. Er wird lebend gefunden, Spitalaufenthalt, entlassen. Dann begibt er sich freiwillig 6 Wochen lang in das Krankenhaus zur Pflege seelisch erkrankter Soldaten, Militärkrankenhaus von Waco. Und dann entlässt man ihn wieder, ohne dass sich das Befinden wesentlich verändert hat. Dann versucht er irgendwie eigene Therapien zu entwickeln, wechselt vom Bürojob zu körperlicher Arbeit auf den Ölfeldern. Das strengt an, eine Zeit lang schläft er ruhiger. Dann fängt er wieder an zu grübeln, was da geschah, was da geschehen ist, warum er es nicht verhindern konnte, warum er es nicht verhindert hat. Und dann entsteht bei ihm ein ungewöhnlicher Plan. Er will diese neue militärfreundliche Tendenz Amerikas, wo sozusagen das nationale Leitbild des tugendhaften Kriegshelden herausgestellt werden will, er will das demaskieren, kompromittieren, indem er sich selbst, den Major Claude Robert Eserly, den Held von Hiroshima, demontiert. Also er fängt an diesem Image des Kriegshelden zu arbeiten. Was macht er? Er fängt an mit Scheckfälschung zugunsten der Waisenkinder von Hiroshima. Dann begeht er einen Raubüberfall, nimmt nichts mit, aber ist klar, er war's. Die Sache wird niedergeschlagen. Der Anwalt erklärt, sein Klient sei unzurechnungsfähig. Eserly wird Kriegsinvalide pathologisiert. Gewissensqual wird als pathologisch abgetan. Das geht weiter so. 5 Jahre lang, 54 bis 59, immer in Hektik zwischen Gerichtssaal und Klinik. Hilflose Rebellenakte eines Amateurgangsters, der Kassierer überfällt, Türen von Postämtern aufstemmt, ohne die in die Kasse zu greifen. Und dann wieder Psychiatrisierung, Tranquilizers und. Aber immerhin hat er durch diese aktive Demontage seines Heldenstatus hat er erreicht, dass er in die Öffentlichkeit kam, dass sein Fall ein öffentlicher Fall wurde. Aber diese Öffentlichkeit reagierte zunächst auf diese Nachrichten über den, wie es in der Zeitung stand, verrückten Piloten von Hiroshima, ganz anders als Eserly gehofft hatte. Die Affäre nützte überwiegend dem Militär. Es kam auch heraus, dass Militärs vor Gerichten zu seinen Gunsten interveniert hatten, um ihn immer wieder zu psychiatrisieren. Ja, das ist aber in der Presse. Und im Frühjahr 1959 liest jemand von diesem verrückten Piloten von Hiroshima in der Zeitung und entschließt sich, mit Eserly Kontakt aufzunehmen. Es handelt sich um den in Wien lebenden Philosophen Günther Anders, Pseudonym für Stern, Günther Anders, Und zwischen den beiden, Günther Anders und diesem Piloten, entspinnt sich ein Briefwechsel, der überhaupt zu den erregendsten Dokumenten für unsere Frage nach dem Verschwinden der Verantwortung gehört. Dieser Briefwechsel ist nachlesbar, Off Limits für das Gewissen, Briefwechsel zwischen Iserli und Anders, herausgegeben von Robert Jung, 1961 veröffentlicht. Ich lese Ihnen einfach mal den ersten Brief, den Anders an Iserli schreibt, Juni 1959. Lieber Herr Iserli, den Schreiber dieser Zeilen kennen Sie nicht. Sie dagegen sind uns, meinen Freunden und mir, bekannt. Wie Sie mit Ihrem Unglück fertig werden oder nicht fertig werden, das verfolgen wir gleich, ob wir in New York sitzen, in Wien oder Tokio klopfenden Herzens. Nicht, weil wir neugierig wären oder weil Ihr in Häkchen Fall uns medizinisch oder psychologisch interessiert. Wir sind weder Mediziner noch Psychologen, sondern deshalb, weil wir damit beschäftigt sind, voll Angst und brennender Sorge damit beschäftigt sind, uns über diejenigen Moralprobleme klar zu werden, die uns heute allen den Weg verstellen. Die Technisiertheit des Daseins, die Tatsache, dass wir ahnungslos indirekt gewissermaßen als Maschinenschrauben in Handlungen eingefügt werden können, deren Effekte wir nicht übersehen und die wir, wenn wir die Effekte übersehen, nicht bejahen könnten, die hat unser aller sittliche Situation verändert. Die Technik hat es mit sich gebracht, dass wir auf eine Weise, in Häkchen, schuldlos schuldig werden können, die es früher in der technisch noch nicht so fortgeschrittenen Zeit unserer Väter noch nicht gegeben hatte. Sie verstehen, was Sie damit zu tun haben. Schließlich gehören Sie ja zu den Ersten, die sich in diese neuartige Schuld, in die sich heute oder morgen jeder von uns verstricken könnte, wirklich verstrickt haben. Ihnen ist es so gegangen, wie es uns allen morgen gehen könnte. Aus diesem Grunde spielen Sie für uns die große Rolle eines Kronbeispiels, ja eines Vorläufers. Zitat Ende, Brief von Anders. Pseudonym für Günther Sigmund Stern, vielleicht ein paar Worte dazu. Er promovierte 1924 hier in Freiburg bei Husserl, dann 1933 Emigration nach Paris, dann 1936 Weiterflucht in die USA. Da jobbt er in den Filmstudios von Hollywood. Nach 1950 dann Rückkehr nach Europa, nach Wien. Und seit den 50er Jahren ist Anders der prominenteste Publizist und Philosoph in der Bekämpfung der atomaren Drohung. Günther Anders, das ist auf eine Formel gebracht, die Ludger Lütkehaus, der eine schöne Arbeit geschrieben hat, so betitelt hat, Denken nach Hiroshima. Ludger Lütkehaus, Denken nach Hiroshima. Und 1986 erscheint dann der erste Band seines vielgelesenen Hauptwerks mit dem Titel Die Antiquiertheit des Menschen. Die Antiquiertheit des Menschen. Was ist das? Das ist eine Philosophie der Bombe und davon ausgehend eine Philosophie der Technik, eine Philosophie der artifizierten Gesellschaft. Darauf will ich jetzt ein bisschen eingehen, auf dieses Buch. Das sind zwei Bände. Das Problem, das mit Hiroshima in die Welt gekommen ist, lautet, pointiert gesagt, Günther Anders zufolge, wir können mehr herstellen und anstellen, als wir vorstellen und verantworten können. Wir können mehr herstellen und anstellen, als wir vorstellen und verantworten können. Es gibt ja ein Gefälle zwischen beiden Seiten, zwischen Tun und Fühlen, zwischen Wissen und Gewissen, zwischen Seele und Apparat, das klafft auseinander. Die Leiden, die man mit Atombomben produzieren kann, übersteigen das menschliche, das heißt überhaupt anthropologisch mögliche Vorstellungsvermögen. Das technisch Machbare ist vom emotional Nachvollziehbaren weit, weit, weit getrennt. Und dieses Gefälle nennt Günther Anders das prometheische Gefälle. Prometheus kennen Sie noch aus unserer Prometheus-Halle hier im Kollegengebäude 1. Nicht Prometheus, das ist der Feuerbringer der griechischen Mythologie, der technische Macher in uns, der sozusagen diese Technisierung avancierter als alle anderen Vermögen auffasst. Prometheisches Gefälle. Nun sagt Anders, zwar hat es wohl dieses Gefälle historisch immer schon gegeben, auch die Killerfähigkeit war in der Antike wohl durchschnittlich nicht unbedingt größer als die Fähigkeit zum Mitleiden, durchschnittlich größer als die Fähigkeit zum Mitleiden, dieses Gefälle gab es auch, aber so sein Argument, das Gefälle ist heute eben nicht einfach größer, sondern es ist unvorstellbar groß geworden. Wollte Iserli allein nur die Namen der mithilfe seines Go-Ahead-Signals umgekommenen Individuen aussprechen, er bräuchte viele, viele Tage dafür, Wochen. Die Namen der Getöteten im Kopf zu behalten, das ist schon gar nicht möglich, anthropologisch nicht möglich. Die Einzelnen zu betrauern, übersteigt menschliche Möglichkeiten. Also von seinen nicht-technischen Vermögen her, wie Vorstellungskraft, Anteilnahmefähigkeit, ist der Mensch relativ zur Technik antiquiert. Daher der Titel. Die Antiquiertheit des Menschen oder seine These, wir sind von gestern. Wir sind von gestern. Und was Anders liefert, ist mit dieser, wir sind von gestern, mit der Antiquiertheit des Menschen, ist, ja, wie kann man das nennen? Das ist eine Art Theorie der Verspätung. Eine Theorie der Verspätung. Und diese Theorie der Verspätung von Anders können Sie sehr gut gegen die Dromologie, die Lehre von der Geschwindigkeit, bei Virilio halten. Verspätung, Beschleunigung. Ja, bleiben wir bei Anders. Diese Situation der Verspätung führt nun zu zwei recht eigenartigen Umkehrungen. Das eine nennt er, das ist die Inversion des Utopischen. Die Inversion des Utopischen. Bisher war es so, dass wir uns immer mehr vorstellen konnten, als wir herstellen konnten. Die Utopie war vorlaufend. Man konnte utopische Entwürfe in der Fantasie entwickeln. Das war mehr, als wir tatsächlich herstellen konnten. Jetzt, sagt Anders, läuft nach Hiroshima die Vorstellung, ja, es ist eigentlich keine Vorstellung, es ist eine Nachstellung. Die Nachstellung läuft hinter dem schon hergestellten Sachen hinterher. Diese Inversion des Utopischen. Zweite Umkehrung, der technische Stolz erfährt eine Inversion. Bis in die Zeit des Baus der Atombombe hinein herrschte bei den Machern ein ganz naiver, kindlicher Stolz geradezu auf das technisch Machbare. Guckt mal, was wir alles können, was wir da gebaut haben. Aber mit der Zunahme des prometheischen Gefälles kippt dieser Stolz in Scham. Das ist seine These. Der technische Stolz kippt in Scham, denn die Macher entdecken etwas, was sie völlig vergessen haben. Sie entdecken nämlich ihre Abhängigkeit von den Geräten. Als Fehlerquelle voller menschlicher Versagen müssen sich die Individuen selbst sagen, ja, was bin ich schon? Ein Versagen angesichts dieser Hochtechnologien. Der beschämte Prometheus wird gehorsam. Seine Maxime lautet, so schreibt das Anders, handle niemals so, dass die Maxime deines Handelns den Maximen der Apparate, deren Teil du bist oder sein wirst, widerspricht. Das können Sie jeden Tag an Ihrem PC ausprobieren. Nicht? Handle niemals so, dass die Maxime deines Handelns den Maximen der Apparate, deren Teil du bist oder sein wirst, widerspricht. Das ist eine Inversion, der beschämte Prometheus. Diese naive Macherstolz ist dahin. Ja, so viel zur Antiquiertheit des Menschen, immer noch sehr lesenswert. Claude Iserli, der Hiroshima-Pilot, wird nun zu denjenigen stoßen, die anfangen, ihr Gefühls- und Gewissensvermögen überhaupt neu zu entwickeln. Iserli schreibt zurück an Anders, das lese ich Ihnen vor, Zitat, was so schwer ist, ist der Gesellschaft beizubringen, die Tatsache meiner Schuld, die ich längst eingesehen habe, anzuerkennen. Die Wahrheit ist, dass die Gesellschaft die Tatsache meiner Schuld einfach nicht annehmen kann, ohne damit gleichzeitig ihre eigene, viel tiefere Schuld anzuerkennen. Aber natürlich ist es höchst wünschenswert, dass die Gesellschaft dies erkenne, und aus diesem Grund ist meine und unsere Story von so fundamentaler Wichtigkeit. Nun akzeptiere ich die Tatsache, es ist unwahrscheinlich, dass ich diese Anerkennung dadurch erzwinge, dass ich mich mit den Gesetzen überwerfe, wie ich es getan hatte, als ich mich entschloss, das Heldenbild zu zertrümmern, das die Gesellschaft sich von mir gemacht hatte, um weiter in Indolenz leben zu können. Zitat Ende. Und in einem anderen Brief schreibt er dann an Anders, Iserli an Anders, Zitat, ich werde mein Lebtag dankbar sein für unsere Verbindung. Du wirst niemals wissen, wie sehr ich jemanden wie dich benötigt hatte, um mich in meiner Arbeit für meine Überzeugung lebendig zu erhalten. Für die meisten ist meine Methode der Rebellion gegen den Krieg die Methode eines Verrückten. Aber auf keine andere Weise hätte ich den Menschen ja klar machen können, dass ein Atomkrieg eben nicht nur physische Destruktion mit sich bringt, sondern den Menschen auch demoralisiert. Es ist mir völlig gleichgültig, was die Menschen von meinem moralischen Charakter denken, wenn ich sie nur stutzig mache und sie dazu bringe zu begreifen, dass sie diese Sache sich selbst und ihren Kindern nicht nochmal antun dürfen. Bitte betrachte mich als völlig uneigennützig. Meine Belohnung wird reich sein. Ich werde das große Gefühl der Genugtuung haben, dass ich vielleicht etwas zu tun hatte mit der letzten Entscheidung, die die Völker aller Länder werden treffen müssen, wenn sie auf der Erde weiterleben wollen. Dein Freund Claude. Zitat Ende. Ja, stutzig machen. Dazu bringen, zu begreifen, was heißt das? Das heißt die Kräftigung des Vorstellungsvermögens. Und für Anders bedeutet dies die Kräftigung der Fantasie als Bedingung für moralische Handlungen und moralische Einstellungen. Die Fantasie muss gekräftigt werden. Die Fantasien sind wichtig und nicht nur die guten, schönen Fantasien, sondern gerade auch die Angstfantasien. Und deswegen heißt moralische Fantasie bei Günther Anders, der es immer geliebt hat, Maximen zu formulieren. Die Maxime, ich zitiere, verdränge nicht, sondern kultiviere deine Angst. Zitat Ende. Und wenn dein Angst- und Vorstellungsvermögen immer wieder scheitert, dann vermeide nicht dieses Scheitern, sondern suche es. Denn gerade es stößt dich auf das, was dir objektiv zu entgleiten droht. Zitat Ende. Also, meine Damen und Herren, Angstfantasien entwickeln, lernen. Die Angst kultivieren, passt überhaupt nicht irgendwie im Augenblick in die vor Optimismus strotzende Welt. Nicht? Das ist für Günther Anders überhaupt eine Bedingung für das Entstehen ethischer Problematisierung. Also Anders ist kein Theoretiker der Good News, wie Sie merken. Das trägt dazu bei, die Dinge auf das menschliche Maß zu reduzieren. Die Angstfantasien reduzieren die Dinge auf das menschliche Maß. Und diese Reduktion auf das menschliche Maß braucht eben Fantasie. Das ist eine ganz erstaunliche Inversion auch des Fantasiebegriffs. In einem gewissen formalen Sinne ist Fantasie ja immer vorlaufend. Ein Bewusstseinsphänomen, das den Dingen vorgreift. Jetzt aber, nach Hiroshima so Anders, sind Dinge da, insbesondere eben das Ding aller Dinge, das Ding an und für sich betrachtet, das heißt die Bombe, also Dinge da, die real unvorstellbar sind. Er nennt das ein ein Überschwellenphänomen, Dinge, eben die jede Genossenschaft von Menschen in Raum und Zeit sprengen. Überschwellen, so wie Mensch und Übermensch gibt es Überschwellenphänomene. Die Bombe, so Günther Anders, ist überhaupt keine Waffe mehr, sie ist überschwellig, ein Überding sozusagen in Relation zu jedem sicherheitspolitischen Kalkül. Waffen ist etwas anderes. Waffen sind Mittel für Zwecke und Mittel gehen in einem Zweck auf. Die Bombe aber übersteigt alle denkbaren und vorstellbaren Zwecke. Der Terminus, der sich hier eingebürgert hat, lautet eben Overkill. Waffen töten. Die Atombombe ist in einem tieferen Sinne Overkill. Ja, die Vorbereitungen für die Mehrfachvernichtung alles bisherigen Lebens auf diesem Planeten waren in den 50er Jahren abgeschlossen. Für Anders war dies auch eine qualitative Veränderung, nämlich der Fortschritt des Geschlechts der Sterblichen und Tötbaren, das man jahrhundertelang kannte, zum nunmehr insgesamt tötbaren Geschlecht. Also nicht Genozid, der beklagbar ist, weil es Survivor gibt, sondern überhaupt Gattungsende, ohne dass sich jemand daran erinnern wird. Ja, meine Damen und Herren, Günther Anders ist ein düsterer Denker. Er ist auch sehr isoliert gewesen. Also ich erinnere mich noch an meine Gespräche, die ich mit Leo Löwenthal in Berkeley hatte, Frankfurter Schule. Als da das Gespräch auf Günther Anders kommt, sagte er, Günther Anders, die Atombombe kommt mir nicht ins Haus. Und Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja.